Höhenarbeiten leicht gemacht mit Peter Bessler. In dieser Folge habe ich mich mit Tanja Kopp im Internet für ein Gespräch getroffen. Sie ist die Sachgebietsleiterin für PSA gegen Absturz der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung und wir versuchen gemeinsam, einen umfassenden Überblick zum Umgang mit Absturzgefährdungen in Unternehmen zu geben. Aufgrund der Länge des gesamten Gesprächs habe ich es in zwei Folgen aufgeteilt. So können Sie bequem einen Teil am Morgen und den zweiten Teil am Nachmittag hören. Doch jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Frau Kopp. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Podcast Höhenarbeiten leicht gemacht. Ich freue mich, dass dieses Gespräch heute stattfindet. Wir unterhalten uns heute über persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz und wir wollen einfach mal dieses Thema aus allen Blickpunkten erörtern und einfach mal alle Fragen, so naiv wie sie auch sind, stellen und hoffen, dass wir ein schönes Gespräch haben.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Auch für mich heute das erste Mal so ein Podcast und ich bin schon ganz gespannt auf Ihre Fragen.
Als allererstes müssen Sie mir beantworten, wie Sie überhaupt in diese Thematik reingestiegen sind. Sie kommen ja eigentlich aus dem Bauingenieurwesen, haben das auch studiert, soweit ich das richtig recherchiert habe. Und wie kommt man dann zur Sachgebietsleitung PSA gegen Absturz?
Ja, richtig. Ich habe Anfang der 90er konstruktiven Ingenieurbau an der Fachhochschule in Darmstadt studiert und habe dann nach meinem Studium gleich im zweiten Job war das gewesen, auch schon mit PSA gegen Absturz zu tun gehabt. Und zwar habe ich für ein kleines Ingenieurbüro gearbeitet in Wiesbaden. Und wir haben unter anderem für die ganzen Mobilfunkanbieter Mobilfunkantennenstandorte geplant. Also ob das jetzt auf Häuserdächern war oder auf Masten, also Gittermasten oder auch diese Betonmasten, die man so immer an Autobahnen hauptsächlich stehen sieht. Und dieses Büro hat eben diese Planung gemacht. Und da bin ich das erste Mal mit PSA gegen Absturz auch in Berührung gekommen. Das heißt, selber mal auf die Maste hochgekraxelt und wieder runter. Und da waren wir am Anfang nie so ganz wohl dabei, bis wir dann auch mal so eine Unterweisung gemacht haben, auch mit praktischen Übungen, mit Abseilen. Und danach ging es mir besser mit dem ganzen Equipment. Ja, und irgendwann bin ich dann 2004 zur BG Bau gekommen. Und da als Aufsichtsperson tätig gewesen die ganze Zeit und bin dann durch Zufall eigentlich eher in das Sachgebiet PSA gegen Absturz und Rettungsausrüstung, wie es ja im Ganzen heißt, gekommen. Und zwar hatte mich jemand vorgeschlagen, der Herr Wolfgang Schäper war damals noch der Leiter des Sachgebietes. Und in diesem Sachgebiet, das muss man sich so vorstellen, sind all diejenigen als Mitglieder drin, die Interesse natürlich dran haben an dem Thema. Das heißt also verschiedene Vertreter der Unfallversicherung, in dem Fall eben die BG Bau, die BG Holz und Metall ist damit drin und auch die BG RCI zum Beispiel, aber auch ja, Mitglieder, die aus der Wirtschaft kommen, also zum Beispiel von der Telekom eben oder auch von Hochbauunternehmen, von großen. Und ich war eben zuerst noch Mitglied als Vertretung der BG Bau. Und irgendwann fragte mich der Herr Schäper, ob ich denn nicht Stellvertreterin machen möchte. Das ist jetzt ungefähr 7 Jahre her. Und ich habe das gerne angenommen, weil ich finde das Thema total spannend, eben auch durch meine vorherigen Erfahrungen. Und habe gesagt, ja, mache ich gerne. Und Herr Schäper hat sich dann jetzt im November 2019 in Altersteilzeit begeben und fragte mich dann, ja, habe ich nicht Interesse? Dann habe ich gesagt, klar, auch hier habe ich Interesse. Ich würde auch gerne die Leitung natürlich übernehmen. Und so kam es dann auch. Und da hat dann eins ins andere gespielt. Und ja, seit März 2020 leite ich jetzt das Sachgebiet PSA gegen Absturz und Rettungsausrüstung bei der DGUV.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Das klingt nach einem wirklich linearen Anstieg bis zu dem heutigen Tag. Aber privat haben Sie jetzt nichts mit Bergsport oder Klettern oder man vermutet ja manchmal sowas, dass da die Interessen dann doch sehr nahe liegen. Das ist wirklich rein aus dem Bauwesen.
Genau, das kommt rein aus dem Beruflichen. Ich war dann auch, das ist, weil es so ein bisschen sich überschneidet vom Thema her, die Höhenarbeiter oder auch Industriekletterer, sagt man ja dazu. Wir haben da auch ein Sachgebiet, das ist das Sachgebiet Hochbau. Dort ist dieser Gewerbezweig beheimatet. Und hier war ich auch ein paar Jahre lang zusammen mit meinem Kollegen, dem Herrn Ralf Sonnenschein von der BG Bau, zuständig für die Höhenarbeiter. Also auch, was nennt man bei uns im Fachbegriff, seilunterstütztes Zugangs- und Positionierungsverfahren, wo ich dann auch mal die Level-1-Ausbildung gemacht habe, was ich noch spannender fast fand als PSA gegen Absturz und auch festgestellt habe, wie anstrengend das ist. Also es kommt wirklich rein aus dem Beruflichen. Privat habe ich damit gar nichts zu tun.
Schön. Ich habe mir überlegt, dass wir quasi eine imaginäre Firma gründen, sie
Okay.
als fachkundige Person. Und wir wollen einfach mal so durch die verschiedenen Gefahrenbereiche gehen. Ne, wir konzentrieren uns jetzt erstmal primär auf die Absturzgefährdung. Sagen wir haben ein Lager errichtet mit einem Hochregal und dort stellen wir fest, okay, unsere Mitarbeiter sind akut absturzgefährdet und wie gehen wir vor? Wir wollen jetzt quasi die Maßnahmen einfach mal durchsprechen, wie wir Schritt für Schritt unseren Mitarbeitern natürlich verhelfen, nicht mehr abzustürzen.
Überhaupt erst nicht
Genau, überhaupt nicht in diese
abzustürzen.
Situation zu kommen.
Genau.
Wie ermittle ich denn überhaupt eine Absturzgefährdung oder wann stelle ich das fest bei mir im Betrieb, dass eine Absturzgefährdung vorherrscht?
Genau, also als Unternehmer habe ich gewisse Verpflichtungen, die rühren zum einen aus dem staatlichen Recht, zum einen aus dem Unfallversicherungsrecht. Wir haben also einen dualen Arbeitsschutz in Deutschland. Und wenn man ein Unternehmen gründet, ist man auch automatisch Mitglied bei einer Berufsgenossenschaft. Wenn wir jetzt Lager betreiben würden, wäre das bei der Berufsgenossenschaft Handel- und Warendistribution, nennt sie sich, glaube ich. Krola hieß sie früher mal. Und ein Unternehmer hat eben Verpflichtungen. Und aus der staatlichen Seite ist das zum einen das Arbeitsschutzgesetz. Und das Arbeitsschutzgesetz verlangt zum einen vom Unternehmer oder Arbeitgeber, wie man im staatlichen Recht aussagt, dass eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen ist. Und über diese Gefährdungsbeurteilung muss der Unternehmer dann eben ermitteln, welche Gefahren bei der Tätigkeit seiner Beschäftigten eigentlich auftreten. Dann muss ich schauen, werden irgendwelche Grenzrisiken überschritten? Und bei Absturz haben wir das bei gewissen Höhen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wo das dann eigentlich maßgebend wird, wann wir da was tun müssen. Wenn ich eben so ein Grenzrisiko überschritten habe und erkannt habe, ich habe hier Handlungsbedarf, dann muss ich entsprechende Schutzmaßnahmen festlegen. Und dafür gibt es auch eine Rangfolge der Schutzmaßnahmen. Auch die ist in verschiedenen staatlichen und begehrlichen Schriften festgelegt. Und dann kann ich eben zum Beispiel nicht einfach sagen, ich nehme PSA gegen Absturz, sondern ich muss an der höheren Hierarchie einfach ansetzen. Und diese Maßnahmen müssen dann eben auch draußen umgesetzt und kontrolliert werden. Also so geht man normalerweise vor, bezüglich der Gefährdungsbeurteilung.
Okay, diese übergeordneten Maßnahmen, was wäre das dann konkret? Also wenn die Mitarbeiter nicht permanent mit PSAGA durchs Unternehmen laufen sollen,
Genau,
dann.
also die Rangfolge ist auch schon im Arbeitsschutzgesetz teilweise definiert. Und zwar steht da drin, individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen und PSA ist eine individuelle Schutzmaßnahme. Und dann gibt es noch andere Schriften, zum Beispiel die Arbeitsstättenverordnung mit der Regel, die dazu gehört, was Absturz betrifft. Das ist die ASR A2.1. Und da tauchen auch die Rangfolgen der Schutzmaßnahmen auf. Und hier heißt zum Beispiel, wenn wir uns mit Absturz beschäftigen, dass wir als erstes eine Absturzsicherung benötigen. Also wenn ich jetzt eine Absturzkante habe, dass der Beschäftigte gar nicht erst runterfallen kann. Das ist das höchste Ziel, was wir haben sollten an der Stelle, dass wir gar nicht erst zu dem Thema Absturz kommen. Und
Also ich
dann
baue ein
kann es
Geländer.
natürlich sein, genau, ein Geländer
Geländer,
zum
ja.
Beispiel. Und dann kann es natürlich sein, dass ich aus betriebstechnischen Gründen so etwas nicht montieren kann oder aus statischen Gründen oder aus Platzgründen, also dass das Gelände einfach zum Arbeiten im Weg ist. Solche Arbeitsplätze gibt es und dann greift die höhere Maßnahme oder die darunter steht. Das heißt, das ist so eine Auffangeinrichtung. Das wäre also Schutznetze, das wäre ein Fanggerüst, wenn wir uns beim Gerüstbau zum Beispiel befinden. Also ich riskiere zwar den Absturz über die Kante, aber ich möchte natürlich nicht 10 Meter unten irgendwo ja dann auf den Boden aufschlagen, sondern es soll etwas da sein, was mich auffängt. Das wäre der zweite Punkt, den ich abklären müsste. Und wenn auch der nicht umsetzbar ist, also man spricht hier auch nicht über wirtschaftliche Gründe, sondern eben aus diesen betriebstechnischen Gründen ist es nicht machbar, dann wäre die nächste Maßnahme, über die ich mir Gedanken machen müsste, tatsächlich dann persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Und es gibt tatsächlich auch Arbeitsplätze, an denen auch das nicht funktionieren könnte. Und dann gibt es einen Punkt 4, den ich persönlich immer so ein bisschen kritisch betrachte. Da steht zum Beispiel drin, ich darf an Absturzkanten arbeiten ohne irgendeine Schutzeinrichtung. Das sind dann aber bestimmte Bedingungen dran geknüpft.
Welche Bedingungen wären das?
Das wäre zum Beispiel, es muss eine genaue Gefährdungsbeurteilung zunächst ergeben haben, dass die anderen drei Schutzmaßnahmen eben nicht umgesetzt werden können. Das ist immer Voraussetzung, wenn ich diese Rangfolge durcharbeite. Ich muss es also begründen, warum das nicht geht. Und dann muss ich die Mitarbeiter ganz besonders darin unterweisen. Also ich muss nochmal genau auf die Gefahren aufmerksam machen. Es muss eine absolute Ausnahme sein. Also man darf das nicht grundsätzlich dann immer so machen, sondern es muss auf den Einzelfall bezogen sein. Und die Absturzkante muss zum Beispiel klar erkennbar sein. Also dass der Mitarbeiter diese Kante immer auch im Blick hat und weiß, hier ist Gefahr. Aber das ist, wie gesagt, dieser Punkt 4 ist eine absolute Ausnahme und nur im Einzelfall möglich, wenn ich die ersten drei Schritte ausgeschlossen habe.
Was ist denn überhaupt die Konsequenz, wenn wir abstürzen? Also in welchen Kategorien können wir das alles einteilen, wenn wir in diesem Bereich überhaupt anfangen zu sprechen?
Ja, die ASR gibt hier auch gewisse Dinge vor. Man hat zum einen natürlich, muss man im Blick haben bei der Gefährdungsbeurteilung, wo falle ich eigentlich hin? Also zum Beispiel in Stoffe, in denen ich ertrinken, versinken, ersticken kann, also Wasser oder Schüttgut zum Beispiel, dann würden wir ab 0 Meter Absturzhöhe schon von einer Absturzgefahr sprechen und müssten hier irgendeine Schutzmaßnahme treffen, also zum Beispiel ein Geländer hinmachen. Dann gibt es noch eine Zahl, das ist 1 Meter. Da steht auch drin, ab 1 Meter besteht Absturzgefahr. Und da muss ich dann hinein in Betracht ziehen bei der Gefährdungsbeurteilung, wo falle ich eigentlich hin? Also im Bau haben wir zum Beispiel Anschlussbewehrungseisen, in die man hineinfallen könnte, wenn man stolpert. Das ist auch ab 1 Meter könnte das schon mit schlimmen Verletzungen ausgehen, auch je nachdem, wo so ein Bewehrungseisen reingeht, auch tödlich ausgehen. Also wo kann ich eigentlich drauffallen? Dann ist 1 Meter schon so eine Höhe, wo man sich Gedanken machen muss. Und die Vorschrift sagt aber auch, oder die Regel sagt auch, ab 2 Meter ist Absturzgefahr. Also hier geht es nicht mehr dann darum zu sagen, wir machen eine Gefährdungsbeurteilung, gucken mal, ist es gefährlich oder nicht, sondern hier ist es wirklich so, ab 2 Meter gilt das Ganze und ab da muss ich eben eine dieser drei Schutzmaßnahmen, wie gesagt, angefangen von Absturzsicherung bis hin zu dem Punkt 4, den ich, wie gesagt, eigentlich eher in Klammer setzen möchte, dann in der Gefährdungsbeurteilung schauen, was lässt sich da als Schutzmaßnahme umsetzen.
Nach der Gefährlichkeit des Untergrunds ist es dann quasi immer die Konsequenz, dass wir ja eigentlich mit dem Tode rechnen müssen. Deshalb sind wir in dieser dritten Kategorie. Wo kommt diese Kategorie 3 eigentlich her, die man immer liest?
Sie meinen wahrscheinlich die Kategorie 3 aus der PSA-Verordnung, vermute ich mal. Genau, es gibt ein staatliches Recht, das nennt sich also PSA-Verordnung. Die gibt es seit 2016 und hat die PSA-Richtlinie abgelöst an der Stelle. Die ist, jetzt muss ich mal kurz überlegen, seit 1989 gab es die PSA-Richtlinie und wie gesagt, die wurde abgelöst durch die PSA-Verordnung 2016. Und hier wird persönliche Schutzausrüstung, also nicht nur PSA gegen Absturz, sondern angefangen vom Schutzhelm bis hin zu den Sicherheitsschuhen, alles in 3 Kategorien eingeteilt. Also Kategorie 1, das wären zum Beispiel, wo ich mit Verletzungen, ich sag mal Schnittverletzungen, Aufrauung der Hände zum Beispiel nur rechnen müsste, also leichte Verletzungen, da fallen zum Beispiel Gartenhandschuhe drunter. Über die Kategorie 2, da sind zum Beispiel ein bisschen schlimmere Verletzungen mit drin oder schwerwiegendere Verletzungen wie Sicherheitsschuhe, die fallen häufig unter Kategorie 2. Und Kategorie 3, das ist die höchste Schutzkategorie, da ist eben mit schweren Gesundheitsschäden oder eben auch mit tödlichen Folgen zu rechnen bei einem Unfall. Und diese PSA soll eben dagegen schützen. Und da fällt eben unter anderem auch PSA gegen Absturz rein. Also die ist Kategorie 3.
Ja, da sind wir dann schon tief in den rechtlichen Grundlagen. Diese persönliche PSA-Verordnung, wo kommt die her? Wer hat sich das ausgedacht? Also mal einfach so ein bisschen zur Geschichte oder einfach zu den Hintergründen. Mhm. Ich denke, das ist ganz interessant an dieser Stelle zu erfahren, woher dieses Thema allgemein überhaupt kommt. Ich meine, durchs Arbeitsschutzgesetz wird ja quasi schon definiert, dass der Unternehmer, die Unternehmerin eine Pflicht hat, die Arbeitnehmer zu schützen. Ja, wie kommt der Rest zustande? Wo kommt das alles her? Wer hat sich das ausgedacht?
Ja, die PSA-Verordnung, die richtet sich interessanterweise nicht an den Arbeitgeber, wie wir das eben die ganze Zeit, als wir über die Arbeitsstättenverordnung oder das Arbeitsschutzgesetz gesprochen haben, sondern die richtet sich an Hersteller. Und diese Verordnungen kommen also über die Europäische Union. Da werden eben sogenannte Richtlinien erstellt und diese Richtlinien müssen in den einzelnen europäischen Ländern in nationales Recht umgesetzt werden. Also so ist auch das Arbeitsschutzgesetz zum Beispiel entstanden. Und die PSA-Verordnung regelt also, dass wenn ich Ware im europäischen Markt verkaufen möchte, vertreiben möchte, dann muss ich dort gewisse Dinge erfüllen. Also zum Beispiel Konformitätserklärung, CE-Kennzeichen. Das ist das, was jeder von uns so kennt, auch von anderen Produkten. Und es geht eben darum, dass der Hersteller sich an, bei der Herstellung der Produkte, sich an Vorgaben hält, wie Normungen zum Beispiel. Also bei PSA gegen Abstoß sprechen wir über harmonisierte Normen. Das ist eine europäische Norm. Also überall in Europa ist dann der gleiche Standard des Produktes auf dem Markt zu erwerben und zu erhalten. Das soll natürlich gewährleisten, dass überall auch gleiche Sicherheit und Gesundheitsschutz der Produkte gewährleistet ist. Das ist eigentlich der Haupthintergrund solcher Verordnungen an der Stelle.
Okay, und der Anwender wird dann, also so wie ich das verstehe, dann gar nicht wirklich in Betracht gezogen, sondern es geht eher um dieses Qualitätsmanagement, eine einheitliche, sichere Ausrüstung am Markt zu haben.
Genau. Und auch wenn Sie sagen sichere, dann definiert die PSA-Verordnung auch so ein bisschen schon Grundlagen, worauf der Hersteller natürlich achten muss beim Herstellen seines Produktes. Er muss also Normen berücksichtigen und diese Normen wiederum definieren auch Anforderungen an Ergonomie zum Beispiel, an die Ausrüstung. Also gerade wenn wir über PSA gegen Absturz sprechen, dann ist der Auffanggurt, den der Benutzer ja tragen muss und der natürlich auch richtig sitzen muss, um diese Sicherheit zu gewährleisten im Absturzfall, darauf muss der Hersteller achten bei der Produktion und bei der Herstellung dieser Produkte. Und zu gewährleisten, dass der Hersteller sich dran hält, gibt es sogenannte notifizierte Stellen oder Notified Bodies, wie man das auch nennt, die wiederum Baumusterprüfungen durchführen und damit auch diese Sicherheit gewährleisten, dass nochmal eine Kontrolle da ist. Also dass nicht nur der Hersteller sagt, auch ich habe alles getan, was von mir verlangt wird, mein Produkt ist sicher, sondern von höherer Stelle über diese notifizierten Stellen erfolgt auch hier regelmäßig eine Kontrolle und wie gesagt auch die Baumusterprüfung, die 5 Jahre Gültigkeit hat. Also auch da muss regelmäßig der Hersteller dann auch wieder anstrengen, dass diese Prüfung wiederholt wird, wenn er sein Produkt weiter als Ware vertreiben möchte.
Und Sie dann als DGUV sind quasi diese Spitze des Eisberges, was dann alles quasi auf diese nationale Ebene holt und für die AnwenderInnen in Deutschland das Ganze dann verbindet? Oder wie stelle ich mir das dann vor?
Nee, das ist ein bisschen anders. Die DGUV ist die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, wie das Ganze ja so schön heißt, ist der Dachverband der gewerblichen Unfallversicherung. Und hier sind die gewerblichen und die öffentlichen Unfallversicherungsträger, die sind hier letztendlich verbunden. Man muss es sich so vorstellen, wir haben 9 Berufsgenossenschaften derzeit. Eine davon ist eben die BG Bau. Und in der DGUV sind die, wie gesagt, alle vereint. Und die DGUV vertritt die Interessen dieser Unfallversicherungsträger gegenüber zum Beispiel der Politik. Also die Unfallversicherungsträger können nicht einfach zum Beispiel irgendwelche Gesetze und Vorschriften erlassen und irgendwelche Dinge regeln, so wie sie wollen, sondern wir werden eben über den Staat auch kontrolliert. Und in dieser DGUV gibt es sogenannte Fachbereiche und darunter wiederum Sachgebiete. Also bei PSA gegen Absturz steht der Fachbereich PSA oben drüber und unten drunter gibt es dann eben jeweils ein Sachgebiet, was sich mit einem PSA-Bestandteil beschäftigt. Und wir sind teilweise eben dann auch, und deswegen greifen wir schon so ein bisschen in die PSA-Verordnung ein, in Normungsgremien tätig. Das heißt, also wenn Normen erstellt oder auch überarbeitet werden, dann sind dann häufig auch Vertreter der DGUV oder auch einzelner Unfallversicherungsträger direkt in diesen Normungsgremien vertreten und können natürlich über diese Schiene auch hier so ein bisschen, ich sag mal, Einfluss nehmen auf die Qualität und die Produktsicherheit einfach durch die Hersteller, die dann wiederum geregelt sind über die PSA-Verordnung. Und dann darf man auch nicht vergessen, es gibt noch die PSA-Benutzungsverordnung. Das ist ja auch nochmal eine Verordnung, die sich mit PSA beschäftigt. Die regelt aber eher das, benutzen, also das Bereitstellen durch den Arbeitgeber und die Benutzung durch den Benutzer der PSA.
Muss ich das jetzt als Arbeitgeber alles durchlesen und wissen?
Also ich sage jetzt mal die PSA-Verordnung nicht, weil die richtet sich logischerweise, wie gesagt, an den Hersteller. Das ist nicht unbedingt wichtig als Arbeitgeber, das zu wissen. Die PSA-Benutzungsverordnung schon, weil die richtet sich an den Arbeitgeber. Die regelt also, wie er die PSA denn eigentlich auszuwählen und zur Verfügung zu stellen hat.
Okay, ja, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Aber wir haben jetzt in unserem Unternehmen diese Absturzgefährdung ermittelt und ich weiß als Chef, dass ich jetzt diese verschiedenen Pflichten habe. Was gilt jetzt für mich konkret? Also welche neue Vorschrift, Regel werde ich mir jetzt zur Hand nehmen und als nächstes durchlesen in diesem ganzen Universum?
Genau, und wir beschränken uns ja über PSA gegen Absturz, weil es gibt enorm viele Vorschriften, enorm viele Regeln, Informationen, Grundsätze. Natürlich, wie gesagt, auf der einen Seite das staatliche Recht, auf der anderen Seite das berufsgenossenschaftliche Recht. Und wenn wir über PSA gegen Absturz sprechen, dann bewegen wir uns im überwiegenden Recht der Unfallversicherungsträger. Wir hatten vorweg ja eben die Arbeitsstättenverordnung, die ASR, was staatliches Recht war, was diese Maßnahmenhierarchie regelt. Und wenn wir jetzt ins Detail gehen und wissen wollen, was wir denn da genau auswählen müssen und wie wir da vorgehen müssen, dann gehen wir ins berufsgenossenschaftliche Recht. Wir haben hier oben drüber stehen die DGUV-Vorschrift 1, mit der würde ich anfangen. Nennt sich Grundsätze der Prävention. Da geht es zum Beispiel um das Thema Unterweisung. Und ich nehme an, da werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber sprechen, deswegen gehe ich noch nicht im Detail drauf ein, weil hier gibt es einen ganz wichtigen Paragraphen, was die PSA gegen Absturz betrifft. Das wäre die erste Schrift, mit der wir uns befassen müssten. Die zweite, die DGUV-Vorschrift 38 mit dem Titel Bauarbeiten, die beschäftigt sich im Paragraph 9, der nennt sich Absturz, auch nochmal mit dieser Maßnahmenhierarchie. Da wird auch PSA gegen Absturz nochmal erwähnt. Und dann brechen wir das Ganze runter und vielleicht vorweg nochmal zur Erklärung. Es gibt auch innerhalb dieser einzelnen Schriften, so nenne ich es jetzt mal, Hierarchien. Also eine Vorschrift hat den bindendsten Charakter, den wir im UV-Schriftenwerk eigentlich haben. Das sind Paragraphenvorschriften, die also bindend sind auch für den Unternehmer. Und darunter kommt eine Rangfolge, das sind DGUV-Regeln, DGUV-Informationen und DGUV-Grundsätze. Die sind so ähnlich zu betrachten, ich sag mal, wie die ASR, also die Regeln, die quasi das, was oben drüber steht, nochmal konkretisiert. Man sieht das auch, wenn man in die Schriften reingeht. Es wird immer detaillierter an Vorgaben, an Angaben und konkretisieren, wie gesagt, das ganze Regelwerk, was oben drüber steht. Und wenn wir über den Vorschriften, über die Regeln gehen, kommen wir zu Informationen und darunter die Grundsätze. Und wenn wir PSA gegen Absturz haben, gehen wir tatsächlich fast alles durch. Wir haben also eine DGUV-Regel, die hat eine laufende Nummer 112, 198. Die nennt sich Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz und Rettungsausrüstung. Dazu gehört immer, und da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden, Rettungsausrüstung haben wir, glaube ich, auch schon jetzt erwähnt. Zur PSA gegen Absturz gehört auch immer das Retten. Genau, und dazu gibt es auch eine Regel, das ist die DGUV-Regel 199, Retten aus Höhen und Tiefen mit PSA gegen Absturz. Und wir haben natürlich auch noch Grundsätze, aber ich denke, da kommen wir gleich noch mal dazu. Also das wäre so die Geschichte, mit der wir uns befassen müssen. Und das ist eine große Hilfestellung, denke ich, auch gerade für Unternehmer oder auch für Fachkräfte für Arbeitssicherheit, insbesondere auch, wenn es an die Auswahl der PSA geht und auch um das Thema Unterweisung ganz wichtig ist.
Das klingt jetzt auch danach, dass ich wirklich speziell für meinen Anwendungsbereich dann die PSA gegen Absturz irgendwo auch auswählen und dimensionieren muss. Also wir jetzt in einem Hochregallager haben natürlich andere Voraussetzungen als Unternehmer, die mit Silos oder Behälter oder einfach nur Flachdächern arbeiten. Also es wird quasi immer konkreter und ich kann aus diesen ganzen Vorschriften herauslesen, was ich am Ende in meinem Arbeitsumfeld vorfinde und ja, welche Maßnahmen ich dann ergreifen muss.
Ja, Sie haben es genau richtig gesagt. Wichtig ist tatsächlich, den Arbeitsplatz zu berücksichtigen, weil es gibt verschiedene Systeme bei persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz. Und in Abhängigkeit des Arbeitsplatzes, und hier spielt die lichte Höhe ein ganz wesentlicher Punkt und auch die Lage des Anschlagpunktes für die PSA, muss ich das richtige System für den richtigen Arbeitsplatz auswählen. Also ich kann nicht ein System überall einsetzen. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal ins Detail gehen wollten und würden uns mit Höhensicherungsgeräten beschäftigen. Höhensicherungsgeräte haben eine gewisse Auslösefunktion, das heißt, ich muss eine gewisse Sturzenergie auf das System bringen, damit eben diese Fliehkraftbremse anspringt und das System eben den Sturz auffängt. Wenn ich zum Beispiel, wir haben es am Anfang schon mal gesagt, bei 0 Meter Absturzgefahr bei Wasser und in Stoffen, in denen ich versinken kann, ein Höhensicherungsgerät benutzen würde und würde eben zum Beispiel dann ins Wasser fallen, dann würde diese Sturzenergie nicht ausgelöst werden. Das heißt, das Gerät würde also nicht funktionieren. Dann hätte ich hier an der Stelle die falsche und vielleicht auch die tödliche Wahl getroffen. Also man muss viele Dinge einfach in Betracht ziehen. Diese Schriften, die ich eben schon im Ansatz erwähnt habe, die unterstützen natürlich dabei, das auszuwählen, aber ich muss, wie gesagt, den Arbeitsplatz unbedingt berücksichtigen dabei.
Das klingt danach, dass ich ein ganz schöner Held sein muss, und um das alles zu wissen. Das bringt mich zu der Frage, darf ich dann überhaupt meine Mitarbeiter selber unterweisen bei all diesen Details, die ich da beachten muss?
Ja, es ist wirklich nicht ganz so einfach. Und Unterweisen ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eine Grundpflicht, die jeder Arbeitgeber, Unternehmer hat. Ich habe es schon erwähnt, im Arbeitsschutzgesetz steht es drin. Wir haben es auch im begehrlichen Regelwerk. Also da gehe ich jetzt gerade mal auf die DGUV-Vorschrift 1, Grundsätze der Prävention ein. Wir haben dort einen Paragraphen, der nennt sich Unterweisung und hier steht erstmal allgemein drin, dass der Unternehmer die Verpflichtung hat, seine Beschäftigten zu unterweisen zum Arbeits- und also Sicherheits- und Gesundheitsschutz. Also das, was er in der Gefährdungsbeurteilung letztendlich vorweg gemacht hat, die ich ja immer vor Beginn der Tätigkeit machen muss, und die Schutzmaßnahmen, die er dann da abgeleitet hat, die muss er natürlich vermitteln seinen Beschäftigten. Also er muss ihnen sagen, wie sie sich schützen müssen und muss ihnen natürlich auch das entsprechende Equipment zur Verfügung stellen. Das ist der erste. Und dieser Paragraph ist aber noch mit einem anderen Paragraphen verknüpft, und zwar der Paragraph 31 dieser Vorschrift. Der hat die Überschrift Besondere Unterweisung. Und da steht eben drin, dass bei PSA, die vor tödlichen Gefahren oder auch vor schweren Verletzungen schützen soll, diese Unterweisung auch mit praktischen Übungen zu erfolgen hat. Also nicht nur Unterweisung in Theorie, sondern eben auch praktische Übungen durchgeführt werden muss. Und das Thema ist wirklich sehr umfangreich. Und wenn ein Unternehmer eben dieses Wissen nicht hat, sowohl das theoretische als auch das praktische Wissen nicht hat, dann hat er noch eine Möglichkeit über den Paragraphen 13 des Arbeitsschutzgesetzes oder auch Paragraph 13 der DGUV-Vorschrift 1, dass er sagt, er überträgt seine Pflicht. Also er hat die Möglichkeit mit einer sogenannten Pflichtenübertragung auf einen seiner Mitarbeiter oder auch auf externe. Es gibt auch viele externe Unternehmen, die solche, ja, die nennen es häufig Schulungen, aber eigentlich sind es dann auch das, was der Unternehmer will, sind es Unterweisungen anbieten für dieses Unternehmen, das eben durchzuführen und die auch das entsprechende Fachwissen mitbringen. Also deswegen, ich muss mir schon sicher sein, wenn ich unterweise, dass das alles so richtig ist. Wenn ich da Fehler mache und es kommt zum schlimmen Unfall, dann stehe ich natürlich auch in der Haftung. Das heißt, ich kann auch bestraft werden an der Stelle. Und PSA gegen Absturz ist sehr umfangreich. Und hier muss man wirklich viel Hintergrundwissen haben. Theoretisch, denke ich, kann man sich das aneignen. Aber das Praktische, gerade auch diese Rettungsübungen durchzuführen, ist etwas, was nicht so einfach ist, weil es auch hier eine Forderung gibt, dass solche Übungen in Redundanz zu erfolgen haben. Das heißt, ich brauche eine Sicherung, dass da bei der Übung eben nichts schief geht. Und man sollte diese Übung auch immer unter den Bedingungen des Arbeitsplatzes durchführen. Also ich sage mal, wenn ich in der Windenergieanlage unterwegs bin, 100 Meter mich aus dem Maschinenhaus bei Wind und Wetter abseilen zu müssen, ist was anderes als in 5 Meter Höhe im schönen gemütlichen in der schönen gemütlichen Halle.
Haben Sie das schon mal gemacht?
Nee, nicht 100 Meter von der Windenergieanlage, aber tatsächlich mal 60 Meter von einem Gittermast bei minus 10 Grad. Also deswegen weiß ich, wovon ich rede. Wenn die Finger plötzlich eingefroren sind und man den Karabiner fast nicht mehr aufbekommt, um den Kollegen eben von seinem System zu lösen, das ist ein himmelweiter Unterschied.
Okay, ja, also es ist schon dann sehr realitätsnah, was man da machen muss. Also ich kann jetzt nicht auch einfach meine Mitarbeiter in irgendein Schulungszentrum schicken, wo eigentlich primär der Fokus zum Beispiel auf Windenergieanlagen herrscht, obwohl ich mit einem Hochregallager ganz andere Bedingungen habe.
Das ist richtig. Also man kann das zwar schon machen und ich befürchte fast, dass der eine oder andere das wahrscheinlich auch tut, aber ich vergleiche das immer damit, wir haben ja auch Retten aus Höhen und Tiefen. Das darf man nicht vergessen. Und wenn wir über Tiefen sprechen, dann sind das zum Beispiel Kanalbauarbeiten, Schachtarbeiten. Und ich sage immer, es nützt einem Dachdecker nichts, wenn ich ihm beibringe mit einem Dreibein zum Beispiel, wie ich jemand aus dem Schacht rette. Also deswegen, das ist vielleicht die Extreme jetzt an der Stelle, aber ich plädiere sehr dafür, aus eigener Erfahrung ist tatsächlich unter realen Bedingungen oder soweit es möglich ist, unter realen Bedingungen tatsächlich durchzuführen. Weil man merkt es sowohl als Anwender als auch dann draußen in der Realität, muss es dann eben auch einfach funktionieren. Und wenn ich es gleich unter der Bedingung übe, denke ich, merkt man auch seine eigenen Schwächen vielleicht. Auch das kommt dann mal zutage.
Die eigenen Schwächen, ja, vor allem die eigenen Grenzen.
Richtig.
Wie überblickt da die DGUV momentan die Marktsituation, wenn ich das so fragen darf, hinsichtlich dieser, ich sag mal, Schulungszentren? Worauf sollte ich jetzt achten, wenn ich mir dann doch externe Unterstützung suche? Ich kann ja auch einen Kurs bei der BG machen. Die BG bietet das ja an. Aber wenn ich zum Beispiel nicht die Reichweite habe, zur nächsten Zentrale zu fahren, worauf sollte ich dann einfach achten, wenn ich mir schon eine externe Unterstützung suche?
Die BGen bieten teilweise auch solche Kurse an. Ich kenne es von der BGRCI zum Beispiel, die solche Sachen macht. Auch die BGETEM, glaube ich, hat es mit drin und auch die BG Bau. Ich kann jetzt auch nur für das Seminar der BG Bau sprechen, was ich jetzt persönlich kenne, nennt sich Retten aus Höhen und Tiefen. Und das würde ich wirklich eher als Schulung bezeichnen. Also man bekommt hier einen Überblick in 3 Tagen vermittelt. Was gibt es für Rettungsmöglichkeiten, für Rettungsgeräte? Und wir zeigen auch in den Schulungszentrum, wie man zum Beispiel, wir haben dazu Dächer aufgebaut, wir haben auch einen Schacht, aber das ist begrenzt. Also das würde ich jetzt nicht als Unterweisung sehen. Und wenn man zu anderen externen Schulungsstätten geht, die Expertise einzuholen. Es gibt große Zentren, die eigene Hallen, so nenne ich es jetzt mal, aufgebaut haben. Aber ich würde immer darauf achten, dass ich ein Unternehmen habe, was wirklich auch das Angebot macht, zu mir ins Unternehmen selbst zu kommen und zu sagen, was macht ihr da eigentlich? Also sich auch mehr mit den Hintergründen des jeweiligen Unternehmens und mit den Tätigkeiten, was das Unternehmen macht, beschäftigt und ganz speziell auf das Unternehmen und die Tätigkeit dann eben auch diese Unterweisung, wenn ich die da einkaufen möchte, dann auch wirklich zuschneidet. Also darauf würde ich, wenn ich mir als Unternehmer das jetzt aussuchen müsste, sehr stark achten.
Das war der erste Teil zum allgemeinen Überblick über das Thema PSA gegen Absturz. Doch bevor es weitergeht, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kleine Spende freuen. Denn diese Arbeit findet nebenher statt und wenn dabei der Kaffee kostenlos ist, macht es umso mehr Spaß. Unter www.einfachhöhenarbeiten.de finden Sie ganz leicht einen Link zu meinem PayPal-Spendenkonto. Oder direkt unter paypal.me/leichtgemacht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Bis bald bei Höhenarbeiten leicht gemacht.